Ole, gell, du sagst es, wenn hier, wenn Singen, du singe mir einfach.
Es
Ist
ist
vollbracht das große Werk, das
das
schwere. Gott ist gerecht, ihm macht nun seine Ehre. Durch seinen Sohn, der laut verkündet hat, es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht, was Gottes Liebe wollte, was für den Sünder, dem Betrübten sollte, zur Rettung und zum ewigen Heile sein. Das ist vollbracht, das ist vollbracht. Es ist vollbracht, doch dünnst die Ewigkeiten. Zu Gottes Lob, zu erlösten Freuden. Sie danken Gott, sie beten Jesum an. Das erst vollbracht, das ist vollbracht. Es ist vollbracht. Willst du nicht gläubig hören? Willst du dir Schuld und Strafe noch vermehren? O fliehe heut noch zu Jesu hin. Er hat's vollbracht, er hat's vollbracht.
Ja, großer Gott und Vater, wir danken dir, dass du deine Liebe darin gezeigt hast, dass du deinen eingeborenen Sohn wegen unseren Sünden dahingegeben hast. Du hast alle unsere Sünden auf ihn gelegt und es wurde Nacht über den, der das Licht ist. Und dadurch haben wir Errettung. Also loben und preisen wir dich heute dafür, dass du das alles getan hast. Amen.
Amen.
Amen. Noch ein Gedanke zum Wort Gottes. Es ist vollbracht. Herr Jesus hat alles vollbracht, was im Worte gestanden ist, im Psalm 119. Psalm 119, da geht es ja um das Gesetz, um das Wort Gottes eigentlich, der ganze Psalm 119. Der Abschnitt 13, das ist Vers 97. Psalm 119, Vers 97. Es gibt ja immer so Achter Abschnitte, das ist der 13. Abschnitt. Und es gibt ja 22 mal 8 Abschnitte. Abschnitte und im Abschnitt ist immer ja, fängt bei jedem Vers immer mit dem Alphabet an, mit dem Hebräischen. Und hier im hier ist der 13. Abschnitt. Und es geht ja immer um das Wort. Wie auch hier im Vers 97. Wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Eben hier ist es Gesetz und dann im 98 Gebot und 99 Zeugnisse. Es geht in dem riesengroßen Psalm immer um Worte, oder? Um Vorschriften, um das Wort, oder? Und eben im Vers 97, wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag, oder? Schreibt hier eben der Psalmist natürlich, der Geist Gottes, oder schreibt das der Heilige Geist in einem Gläubigen, aber ich habe gedacht, oder erfüllt ist das im Herrn Jesus, oder in ihm ist das erfüllt. Ich liebe dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag, oder wie im wie der Mann vom Psalm 1, der Lust hat an seinem Wort, oder? Psalm 1, Vers 2. Sondern seine Lust hat am Gesetz Jehovas und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Es kann nur der Herr Jesus sein oder eben ein Gläubiger, wenn er im Geist ist, wandelt, wie es da gegeben hat und auch zukünftig der gläubige Überrest, die bekommen ja auch das Gesetz in die Herzen. Oder teilweise sind ja dann eben die Psalmen ist dann auch eben für den gläubigen Überrest eben im Geist, im Geiste Christi natürlich. Er ist vorangegangen eben für die Gläubigen und auch wir sind in ihm, oder? Wir sollen sinnen, sinnet auf das, was droben ist, Kolosser 1. Und Vers 98, weiser als meine Feinde machen mich deine Gebote, denn immer sind sie bei mir. Eben, wir haben schon im 97 gelesen, wie liebe ich dein Gesetz, oder? Ist ja völlig ich dein, oder? Dein Gesetz, oder das? Dein Gesetz, es ist das Gesetz Gottes, oder? Ich, oder das kann nur so, das ist jetzt wirklich gut ich bezogen. Und weiser als meine Feinde machen mich deine Gebote, oder? Mich deine Gebote, oder? Denn immer sind sie bei mir. Immer sind sie bei mir. Das waren eben unser Herr Jesus, oder sind sie immer bei mir, weiser als meine Feinde. Oder als der Satan kam, er verführte Matthäus 4 den Herrn Jesus, oder kam mit dem Worte Gottes. Der Feind kommt, der Feind, der Teufel kommt mit dem Wort Gottes, aber der Herr Jesus auch, oder hat immer geantwortet mit dem Worte Gottes, weil er es kannte, oder weil er es kannte. Und das geht immer so weiter, oder? Auch im 99, verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Sinnen. Wiederum, oder? Deine Zeugnisse sind meine Sinnen mehr als alle meine Lehrer. können wir auch sehen, oder? Das Wort ist schlussendlich der Lehrer. Ja, und ja, eben erstes Mal ist das, die Erfüllung haben wir im Herrn Jesum, oder? Und noch ein Vers vielleicht, Psalm 40, oder? Diese Stelle noch, Psalm 40, Vers 7 und 8. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Oder das ist natürlich ganz klar messianisch auf den Herrn Jesus bezogen. Möchten wir noch danken. Ja, Jesus, du bist gekommen als der vollkommene Mensch, der alles getan hat, was du gehört hast bei deinem Vater. Du bist das Wort, das Fleisch geworden ist, voller Gnade und Wahrheit. Ja, und wir können dich nur rühmen. Und du bist den Weg gegangen, bis du gesagt hast, es ist vollbracht. Du hast alles erfüllt, was schon verheißen war, um so eine wunderbare Rettung zu bewirken. Und dass wir jetzt in dir sind, dich betrachten, dich erheben können vor unserem Gott und Vater für dein wunderbar vollkommenes Werk. Amen.
Amen.
Ja, das ist ein wunderbarer Psalm. Und wenn wir zum Beispiel schauen, Johannes 1, hatte ich ja neulich schon mal zitiert, im Anfang war das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. In diesem Psalm 119 hatten wir ja schon gehört, dass das Wort, das Gesetz zentral ist. Ich hatte mir mal die Mühe gemacht, diesen Schlüsselbegriff, den der in jedem Vers zu finden ist, ein bisschen aufzudröseln, was da gesagt wird im Hebräischen. Da steht 25 Mal Tora, Gesetz, 14 Mal Ida, Zeugnis, 2-mal Derek, Wege, 21-mal Pikut, Vorschrift, 21-mal Jok, Satzungen, 22-mal Mitzwa, Gebote, 23-mal Mishpat, Recht, Gericht, Verordnung, 24-mal Daba, Wort, 19-mal Imra, auch Wort oder Zusage, 9-mal Zeugnis, Edut, 5-mal Emuna, Treu. Es ist einfach ja, fantastisch, wenn man so einen Psalm liest, der so zentriert ist auf das Wort, auf das Gesetz. Und natürlich sind wir ja als Christen nicht mehr unter dem Gesetz Moses, aber wir wollen das Gesetz des Christus halten, was ja auch, ja, alle diese Dinge beinhaltet. Glückselig, die im Wege untadelig sind, die der Wandel im Gesetze Jehovas. Glückselig, die seine Zeugnisse bewahren, die von ganzem Herzen ihn suchen. Ich möchte noch danken, Herr Jesus, danke, dass du uns, der du das Wort bist, dein Wort so vollkommen gegeben hast, dass wir jetzt das Vollkommene haben, dass wir alles wissen können, was du uns mitteilen wolltest, vor allem darüber, wer wir sind, wer du bist, was du getan hast. Du hast nämlich die vollkommene Erlösung gebracht durch dein Werk am Kreuz auf Golgatha. Und du konntest am Ende sagen, es ist vollbracht. Hab Dank, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Lied Nummer 10, Lied Nummer 10.
Ohne Anfang, ohne Beginn, Wort, du bist von Ewigkeit. Was im Himmel, was auf Erden, was von Raum und in der Zeit, alles ist durch dich geschaffen, alles ist für dich bereit. Wort und Geist und Fleisch geworden, o Geheimnis wundergroß, du gingst durch des Todes Pforten, als dein Blut am Kreuz floss, aber du bist auferstanden, dein ist nun das schönste Los. Du hast jetzt in allen Dingen einzig voran immer da. Alles wird Anbetung bringen, dir der ewig ist und war. Amen, Amen, ruf dann deine teuer erkaufte Seligkeit.
Lesen wir aus dem Psalm 69 noch zwei Abschnitte. Zwar sehen wir da des Herrn größte Leiden, die er ertrug. In seinem Leben und sich an seinem Kreuz in den finsteren Stunden haben da Empfindungen beschrieben, wo wir den Herrn sehen, und es auch aus Davids Mund kommt. Aber es ist eindeutig eine Vorschattung auf das, was der Herr am Kreuz dann erlitten hat. Ich lese ab Vers 1, Psalm 69. Rette mich, o Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Wenn man solche Verse liest und sich das irgendwie auch nur annähernd vorstellt, probiert vorzustellen, soweit das überhaupt möglich ist. Und das ist vermutlich nicht sehr weit. Aber wir können es doch stark empfinden im Herzen, wie der Herr gelitten hat, seine Empfindungen in diesem Bilde, diese Wassertiefen, in denen er ist. Vers 3, ich bin müde vom Rufen, entzündet ist meine Kehle, meine Augen schwinden hin, harrend auf meinen Gott. So, wir sehen auch, ja, diese Ausdrucksweise ist ja gewaltig, wie er das beschreibt, sein Rufen zu Gott, entzündet ist meine Kehle, meine Augen schwinden hin, sieht ist nichts mehr, vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn er irgendwo, weiß nicht, ein Ohnmacht in der Nähe steht. Der Herr aber harrend auf meinen Gott. Er hat immer auf Gott geschaut, am Kreuze. Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Und dann sehen wir hier die Ursache, diejenigen, die ihn hassen, die Sünde in diesen Menschen, und das waren auch wir, müssten wir uns immer ganz klar vor Augen halten, alle gottlosen Menschen, auch die lieben Kinder, die dann noch erwachsen werden, verantwortlich werden, auch sie, respektive auch wegen ihnen, hat der Herr solches empfunden oder er wurde entsprechend gehasst. Und mache jetzt einen Sprung. Wir sehen hier den Mensch, Jesus Christus, wie er am Kreuze litt. Und auch im Vers 14 und 15, ziehe mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich errettet werden von meinen Hassern und aus den Wassertiefen. Lasst die Flut der Wasser mich nicht überströmen und die Tiefe mich nicht verschlingen und lasst die Grube ihren Mund nicht über mir verschließen. Das sind Empfindungen unseres Herrn am Kreuze, seiner Verlassenheit von Gott wegen unseren Sünden. Und dürfen wir uns doch auch immer wieder daran erinnern, vielleicht sogar auch in unserem praktischen Leben, wenn es darum geht, dass wir Dinge im Wort oder in der christlichen Lehre, sage ich jetzt heute, lesen, die uns geboten sind zu tun und wir da vielleicht im Fleische noch stehend meinen, das könne man dann noch relativieren, das sei dann nicht so wichtig. Der Herr Jesus ist gestorben und hat diese Empfindungen durchlebt. Wegen uns, aber auch für uns. Auch, dass wir ihm wirklich vertrauen. So wie er auf Gott geschaut hat, obwohl er von Gott verlassen war. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir können deine Empfindungen nur so weit verstehen, wie sie du uns in deinem Wort gegeben hast. Die Empfindungen, die du voll durchlebt hast am Kreuze, der Verlassenheit von Gott, verfolgt von deinen Hassern, die wir auch waren, gelitten, zur Ursache gemacht der Sünde. Du hast das alles getragen, weil du den Willen des Vaters getan hast, wolltest tun und ihn auch getan hast. Und um der Liebe zum Vater wegen und auch der Liebe zu uns wegen. Und für das können wir nur immer wieder auf die Knie kommen, dich anschauen und dankbar sein und dich anbeten vor unserem Gott und Vater. Amen.
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 Singen wir noch das Lied 201. 201. Herr Jesu, wir betrachten dein Kreuz auf Golgatha, wo einst in tiefster Mühsal dein Liebeswerk geschah. Verlassen von den Mengen, die deine Huld geschmeckt, geschlagen und gegeißelt, mit Schmach und Hohn bedeckt, gekrönt zum Spott mit Dornen, kein Jünger folgte mehr, verraten und verleugnet, nur Feinde um dich her. So gingst du hin zum Kreuze, als Gottes treuer Knecht, doch ewige Lieb getrieben, gehorsam und gerecht. Dort wurdest du verlassen von ihm, dem heiligen Gott. Er kann dein Weh erfassen und deiner Seele Not. Den Lohn, den wir verdienet für unsere Missetat, den musstest du empfangen nach Gottes heilgem Rat. Du hast für uns die Armen so Herrliches getan. Wir rühmen dein Erbarmen und beten dankend an.
Noch zwei Gedanken zu dem Psalm 69, und zwar zur Strophe 1 und zur Strophe 4. In diesem Psalmen, da sehen wir ja Bilder aus dem Alltag, und mit diesen Bildern, auf die hingewiesen wird, kommt das Verständnis einigermaßen, um was es geht in diesem, vielleicht ist das der tiefste Psalm, nebst Psalm 22, wo wir die Leiden des Herrn Jesus vor Augen haben und dann am Schluss natürlich die Herrlichkeit. Also es ist immer so, zuerst Leiden, dann Herrlichkeit. Aber es beginnt ganz ergreifend. Und Olivier hat auch schon gesagt, ja, wenn einer das oder jenes erlebt hat, dann versteht man langsam. Und er fängt an, der Psalm 1, rette mich, o Gott, denn die Wasser sind mir bis an die Seele gekommen. ich weiß noch, ich bin mal als Kind so 10 Sekunden nach Luft geschnappt. Es war 10 Sekunden, ist nicht gefährlich. Aber ich habe gemeint, ich sterbe. Und der Herr Jesus Christus, er hat das äußerlich gezeigt, als Johannes ihn getauft hatte. Als Johannes ihn getauft hatte. Die Taufe, wo man in das, unter das Wasser geht, ist das Bild des Todes. Leider haben viele Christen, wenn sie die Glaubenstaufe als Erwachsen durchführen, finden das eine lustige Sache. Das ist manchmal abscheulich, abscheulich, die Glaubenstaufen, wo man sieht, die haben gar nicht verstanden, um was es geht. Das ist nicht eine schöne Sache, das ist eine Beerdigung. Und so sehen wir, der Herr Jesus Christus ruft, rette mich, o Gott, denn die Wasser sind mir bis an die Seele gekommen. Also das Bild von jemandem, der unter Wasser ist, wie ein Jona. Jona, ja, wie Jona, oder? Warum wurde Jona ins Wasser geworfen? Wunderbares Bild. Er ist für die anderen gestorben. Jona ließ sich werfen. Ein wunderbares Bild. Aber er ist dann wirklich auch gestorben. Er war 3 Tage unter Wasser. 3 Tage im Tode. Und dann noch in Gedanken zum Vers 4. Da steht ganz am Schluss, was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Wenn wir uns erinnern an die Opfer, in 2. Mose 22, da musste man, wenn man irgendwie als Landwirt mit seinen Tieren war, da musste er erstatten. Von da kommt der Ausdruck. Da musste er erstatten. Also ich finde den Vers schon. 2. Mose 22, glaube ich. Sekunde. Ja, 2. Mose 22, kann man sich doch gut merken, Vers 1. Wenn jemand einen Ochsen stiehlt oder ein Stück Kleinvieh und schlachtet oder es verkauft, so soll er 5 Ochsen erstatten für den Ochsen und 4 Stück Kleinvieh für das Stück. Aber der Herr Jesus hat nichts gestohlen. Er musste erstatten, was er nicht geraubt hatte. Der Herr Jesus Christus, er hat sich in seinem Dienst auf Erden, in seinem Sterben vor Gott zum Schuldner machen lassen für das, was wir getan haben. Erstattete das, was wir geraubt haben. Und er hat alles wohlgemacht. Es gibt nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir müssen keine Angst haben. Der Jesus hat alles vollkommen erstattet. Also wie das hier dann steht. Oder vielleicht noch auch so ein 2:2:2. 2. Petrus. 1. Petrus 2:22. Welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Munde erfunden, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet, welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat. Er ist nicht wegen sich gestorben. Er ist nicht wegen sich ans Kreuz gegangen. Was er nicht geraubt hat, musste er alsdann erstatten.
Sieht auch in 2. Mose 22, was wir gelesen haben, dass der Dieb für einen Ochsen 5 erstatten musste. Also rein irdisch, menschlich gesehen, musste er schon das 5-fache erstatten für das, was er getan hat. Und beim Herr Jesus ist nicht diese Zahl unendlich, kann man gar nicht beziffern in diesem Sinne. Aber er hat sein Leben gegeben und das ist eben eine ganz andere Qualität, die da notwendig war für unsere Sünden. Oder nicht ein Erstatten eines X-fachen von unserem, von einem sündigen Leben, sondern einmal für das sündlose Leben. Oder einmal das sündlose Leben für die Sünder.
An manchen Stellen in der Bibel steht ja auch von dem Lösegeld, das der Herr Jesus für uns bezahlt hat. Ich habe jetzt noch nicht rausgesucht, wo das genau steht, aber das werden wir sicher finden. Er ist das Lösegeld und hat es bezahlt für uns. Mal gucken, ob ich es gerade schnell finde. Es kommt oft vor in der Bibel. Für zum Beispiel Matthäus 20, Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hingegen der Mensch, der kann das nicht. Das lesen wir in Matthäus 16, Vers 26. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Also wir können es nicht, nur er konnte es tun.
Ich möchte auch kurz etwas sagen zu diesem Erlösen. Und da ist mir gestern 1. Könige, Verse, 1. Könige 1, Vers 28. Es ist dort, ja, wo der Salomo zum König eingesetzt wird von David. Und er hatte das eben schon vorher so angeordnet, geschworen. Und es gibt ja so diese Schwurformeln, so wahr Jehova lebt, oder so in diesem Sinne. Wir kennen es auch vom Saul, der das oft auch benutzt hat, aber bei ihm waren die Worte irgendwie leer. Aber beim David, wir wissen ja, was er alles getan hatte, wo er fehlte. Und so hat es mich beeindruckt in diesem Vers, seinen Schwur, den er da machte. Und ich lese mal diesen Vers. Also er spricht ja jetzt da zu der Bathseba. Da antwortete der König David und sprach: Rufet mir Bathseba. Und sie kam herein vor dem König und stand vor dem König. Und der König schwur und sprach: So wahr Jehova lebt. Und jetzt Achtung, jetzt kommt die Passage: Der meine Seele aus aller Bedrängnis erlöst hat. Und das habe ich irgendwie so wertvoll empfunden, dass das der König David in seinem hohen Alter, er war bettlägerig und konnte doch zurückblicken auf sein Leben, was er getan hatte, wie er in den Nöten war. Wir kennen alle seine Geschichte. Und so konnte er das sagen, eben auch dieses Erlöst. Und diese großen Nöte, die er hatte. Ich kann mir vorstellen, er dachte da noch weiter, eben an die Ewigkeit. Und Bathseba hatte das auch gesagt, der König David soll ewiglich leben. Und in dieser Sache hat sie ja auch recht, er ist ja errettet und in Ewigkeit, für die Ewigkeit errettet. Ich denke, hier geht es noch weiter als diese irdischen Nöte, die er oft hatte. Es geht um die geistlichen Nöte. Einfach diese Formel, diese Schwurformel, die da eben nicht nur leere Worte sind, wie bei Saul, sondern eben auch mit Inhalt für uns belehrend.
Man sieht vielleicht bei David, der ja sehr viele Psalmen, ich denke sogar die meisten Psalmen geschrieben hat und die ja von seinem Leben reden, was er alles erlebt hat. Und er hat auch nichts beschönigt, Aber am Ende hat er wie ein Jakob eben diesen Vers, den du da gelesen hast, sagen können, so wahr Jehova lebt, der meine Seele aus aller Bedrängnis erlebt hat. Und er glaubte an die Auferstehung. Und so sehen wir das ja auch am Schluss vom Psalm 69. Der Überrest sieht er dann seine Schuld ein. Er bekennt es, wie der David das berühmterweise 51 getan hat. Bekennt seine Sünden. Und wie endet dann zum Beispiel Psalm 69? Im Psalm 69 sehen wir dann, dass Gott ihnen das zerstörte Israel, das wird dann noch zerstört, muss man sehen, Israel wird wieder zerstört. Aber was macht Gott? Er baut Zion auf. Er baut Zion auf. Aufgrund von was? Ja, aufgrund dessen, dass einer da war und an ihrer Stelle bezahlt hat. Am Kreuz von Golgatha.
Können wir das Lied Nummer 80 singen? Lied Nummer 80.
Wo ist ein solcher Gott wie du, voll Langmut, Macht und Gnade, für Sünder ein in deine Ruhe, von des Verderbens Pfade. Nur tragst mit Macht der Sünde Nacht, gabst in den Eingedrungenen zur Rettung der Vermohnen. Wo ist ein solcher Gott wie du? Wer kann dein Leben fassen? Für deine Feinde ließest du den Sohn im Tod erblassen. Gerechtigkeit ward unser Kleid, Errettung, Licht und Leben ward uns in ihm gegeben. Wo ist ein solcher Gott wie du, so treu in jeder Lage? Wer hilft in Not, wer sorgt wie du, um Rast von Tag zu Tage? O treuer Hort, lass hier wie dort von deiner Lieb uns singen. Lobe und Dank dir bringen.
Andi hat in 1. Könige 1 gelesen im Vers 29, und der König schwur und sprach, so wahr Jehova lebt, der meine Seele aus aller Bedrängnis erlöst hat. Und ich finde es noch schön, der David hat ja diesen Schwur, der hier so beschrieben wird, ausgesagt, aber Andi hat auch darauf hingewiesen, dass der Schwur nicht einfach ein leerer Schwur war, irgendeine Schwurformel von irgendwoher, die so wunderbar klingt oder so, sondern hat einen Inhalt. Und dieser Inhalt, das sehen wir hier, ist ja genau, der Grund für diese Beschwörung. Der David war voller Glauben, voller Überzeugung, er wusste es, er glaubte das. Und so konnte er auch quasi diesen Schwur aussprechen. Und wir müssen ja auch wissen, einfach ganz logisch, sage ich jetzt dem, das wurde ja hier gesagt und war noch nicht geschrieben. Also David konnte sich nicht auf etwas Geschriebenes beziehen, sondern auf das, was er glaubte. Aber dies ist für uns dann wieder beschrieben, auch wenn das eine andere Haushaltung ist. Und ich sage das einfach, weil ich gerade kürzlich von jemandem gelesen habe, der da in einer bekannteren Bibelschule irgendwie da eine Ausbildung genossen hat und dort auch Lehrer sein wird, der dann jemandem geschrieben hat, zu einer Aussage, die auf der Bibel basiert, woher nimmst, in welcher Autorität sagst du das? Und dann klingelt es bei mir dann manchmal, oder? Und ich habe dann geschrieben, ja, was meinst du damit? Ich habe jetzt die Antwort nicht gesehen, aber das ist ja auch egal. Aber wir haben ja heute die Autorität, in Anführungszeichen, dass wenn wir etwas aus dem Worte Gottes jemandem weitergeben und wenn es auch Verbindungen sind von Gedanken, die nicht über das Wort hinausgehen, dass das die Autorität Gottes ist und wir hier nicht irgendeine Beschwörung machen oder irgendetwas so im Pseudo charismatisch, pfingstlicher Art und Weise, sondern dass wir das Wort Gottes so weitergeben dürfen. Und wir wissen ja auch aus dem Römerbrief, dass dies dann in diesem Sinne Weissagungen sind, die wir heute noch machen. Und das sind nicht Weissagungen, weil wir wie vielleicht bei David das eine volle Überzeugung hatten, vielleicht getrieben vom Geist Gottes, vor allem dann auch der Schreiber dessen, damals, sondern dass wir getrieben vom Geist Gottes das, was der Geist Gottes uns aufs Herzen legt, weitergeben dürfen, können und tun. Und das ist dann eine, sage jetzt dem, eine göttliche Autorität. Aber nicht ich habe diese Autorität, sondern das, was hier steht und was ich weitergebe. Das noch so eine Bemerkung, ist jetzt mir gerade so in den Sinn gekommen, als Andi davon gesprochen hat.
Das ist ein wichtiger Gedanke, den Olivier da geäußert hat, die Autorität. Unsere Meinung spielt eigentlich keine Rolle, was wir von diesem oder von jedem denken. Ja, aber was wir im Wort Gottes gelesen haben, was dort klar zum Ausdruck kommt und sagen wir mit verschiedenen Bibelstellen belegt ist, da können wir schon sagen, das hat Gott gesagt und fertig. Und dann ist es eben eine göttliche Aussage. Wenn er sagt, du sollst nicht töten und du tötest, dann ist das klar, das ist die Regel, die Gott festgelegt hat. Und die Menschen wissen das ja eigentlich. Du sollst nicht Ehe brechen, genau. Dann haben wir eben diese Autorität und wissen, was richtig und was falsch ist, was Gott für gut hält und was Gott für schlecht hält. Das können wir einfach weitergeben. Wir wissen es vielleicht durchs Gewissen, aber wir wissen es ganz sicher durch das Wort Gottes.
Wolfgang hat begonnen mit dem Wort Autorität. Und es ist wunderbar, wie wir hier diese Frau Bathseba sehen. Sie wird zwar in Matthäus 1 nicht erwähnt, direkt. aber alle wissen, um wen es geht. Und sie kam zu David und dann ist sie zu ihm gekommen und gesagt, hallo, ich bin die Königin. Ja, sie war die Königin, aber das hat sie nicht erwähnt, nie. Sie hat gesagt, ich bin deine Magd, Kapitel 1, ich bin deine Magd. Und hier, in diesem Abschnitt, auf Vers 29, erwähnt sie, oder was macht sie? Sie anerkennt die Autorität dieses sterbenden Mannes, dem König von Israel, David. Er ist ja auf dem Sterbebett. Und sie hat einiges erlebt mit David, nicht nur Schönes, wenn man nur den Start sehen. Aber sie anerkennt die Autorität ihres Mannes als das, was er eben ist, König. Und es ist wichtig, dass man dieses sieht, wie man von diesem, auch wie Sarah von ihrem Mann redete. Das sehen wir zwar erst im Petrusbrief, aber was sagte sie von ihrem Mann zu anderen Leuten? Mein Herr. Sie hat nicht von Abraham geredet, sondern mein Herr. Und Bathseba, da verneigte sich Bathseba mit dem Antlitz zur Erde. Vor David, hat sie übrigens zweimal gemacht. Und beugte sich vor dem König nieder und sprach, es lebe mein Herr, der König David, ewiglich. Sie wusste ja, dass er, die war nicht dumm, die wusste, dass er auf dem Sterbebett liegt. Aber sie sah, wer er ist und dass er ewiglich leben wird. Er ist vom Tode ins Leben gegangen.
Auch noch ein Gedanke dazu, auch noch. In ersten Könige sehen wir halt mehr der Zustand, wie er ist, oder? Es ist ja ein völliges Durcheinander, oder? Der falsche Sohn machte sich selber zum König. Eben, und David alt und schwach, eben der Mem vielleicht schon ein bisschen senil. Eben, es zeigt da eben auf, wie es halt so menschlich ist, im ersten Könige. Aber mir ist noch in den Sinn gekommen, eben im zweiten, im ersten Chroniker. Ersten Chroniker, das war ja irgendwie die letzte Rede von David, oder? Die David dann noch, dass er bemühte, dass Salomo Nachfolger wird. Aber im 1. Chroniker, Kapitel 29, sieht man ja das dann nicht. Das ist nicht Zustand, sondern mehr Stellung, oder? In Christo, oder? Und was sagt dort das letzte Wort im 1. Chroniker, wo David zum letzten Mal redet? Kapitel 29, Vers 20. Und David sprach zu der ganzen Versammlung, preiset doch Jehova, euren Gott. Und die ganze Versammlung pries Jehova, den Gott ihrer Väter. Und sie neigten sich und beugten sich nieder vor Jehova und vor dem König. Und so weiter. Eben wunderbar, Kapitel 29 sowieso. Das ist ja eine Belehrung über Anbetung. Aber hier der letzte Satz von David, oder eben quasi eben in Christo, wie er auch die Psalmen eigentlich im Geiste Christi auch geschrieben hat. Ja.
Ja, das Lied 73.
Lamm verwundet und beladen, ein Besuch mit schwerem Leid. dich traf unser aller Schaden, unsere Ungerechtigkeit. In den Tod hast du dein Leben ausgeschüttet, ganz und gar. Deine Seele ward gegeben für die Schuld auf dem Altar. Aus den Toten, aus dem Feuer deiner Leiden ging hervor. Wohlgeruch so süß und teuer, welcher stieg zu Gott empor. Nie dem Ritter, den ich scheute, diese Pein nicht wich zurück. Mir gehört die Macht zu beiden, dir verdankt sie an ihr Glück. Nicht der einst mit Sünd beladen, am dem Kreuz gelitten hat, ich gehebe in Myriaden, wie für die größte Tat.
Herr Jesus, dich traf unser aller Schaden. Alles, was wir Böses getan haben, das musstest du am Kreuz erstatten. Und wir dürfen jetzt deines Todes gedenken. Und wir werden dies heute tun. Und wir werden das immer tun. Und wir werden es in der Ewigkeit nie aufhören. Deinen Tod zu besingen, zu rühmen, den Tod, der Leben hervorgebracht hat. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du selber gewünscht hast, dass wir deinen Tod durch das Brechen des Brotes verkünden und zeigen, dass wir jetzt zu dem einen Leibe gehören, zu dem du uns, die wir errettet sind, hinzugefügt hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir so gemeinsam das Brot brechen dürfen im Gedächtnis an deinen Tod. Amen.
Amen. Herr Jesus, ja, und möchten auch daran denken, dass du dein Leben gegeben, ausgegossen hast in den Tod, denn es wurde Schlachten, Speisopfer hat Gott nicht gewollt, aber du bist gekommen, weil es in der Rolle des Buches von dir geschrieben steht, um deinen Willen zu tun. Ja, du bist das Lamm Gottes, das einzige, vollkommene, was zum duftenden Wohlgeruch seinem Gott und Vater war. Und daran wollen wir uns erinnern, dass du ein Blut gegeben hast für andere. Und so gehören wir jetzt dir, um dich zu loben und zu preisen, bis du wiederkommst. Ja, wir erheben dich, Herr Jesus, vor unserem Gott und Vater. Amen.
Amen.
Dann wünschen wir dem Rainer noch einen schönen Tag und treffen uns wieder um 41. 10.41 Uhr. Dann würde ich sagen, in der Annahme, dass im Hintergrund mehr oder weniger alle bereit sind, fahren wir fort mit der Wortbetrachtung. Wenn der Valentin lesen würde von 1. Mose 37, Vers 12 an, nächsten Abschnitt, und Andi seine Zusammenfassung.
Ja, ich bin bereit. Und zwar 1. Mose 37. Hörst du mich gut, Oliver?
Ja, das okay. Bild ist gut, aber es ist in Ordnung.
Ich habe die Marke bei Vers 9 gesetzt. 1. Mose 37, 9. Ich lese dann vielleicht bis Vers 24. 1. Mose, Kapitel 37, ab Vers 9. Und er hatte noch einen anderen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern und sprach: Siehe, noch einen Traum habe ich gehabt. Und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir gar kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Und seine Brüder gingen hin, um die Herde ihres Vaters zu weiden, zu sichern. Und Israel sprach zu Josef: Weiden nicht deine Brüder zu sichern? Komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und er sprach zu ihm: Hier bin ich. Und er sprach zu ihm: Gehe doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Herde und bringe mir Antwort. Und er sandte ihn aus dem Tale von Hebron und er kam nach Sichem. Und ein Mann fand ihn. Und siehe, er irrte auf dem Felde umher. Und der Mann fragte ihn und sprach: Was suchst du? Und er sprach: Ich suche meine Brüder. Tu mir doch kund, wo sie weiden. Und der Mann sprach: Sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen: Lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie zu Dothan. Und sie sahen ihn von Ferne, und ehe er ihnen nahte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sprachen einer zum anderen: Siehe, da kommt jener Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Gruben werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Und wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Und Ruben hörte es und errettete ihn aus ihrer Hand und sprach, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sprach zu ihnen, vergießet nicht Blut, werfet ihn in diese Grube, die in der Wüste ist, und leget nicht Hand an ihn, auf dass er ihn aus ihrer Hand errettete, um ihn wieder zu seinem Vater zu bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den langen Leibrock, den er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Die Grube aber war leer. Es war kein Wasser darin. Bis hierhin.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal vorbereitet, die ich gerne vorlese. Ein Toledot ist ein Geschlechtsverzeichnis. Ein solches Register legt zudem die korrekte Reihenfolge der Tontafeln fest, denn nicht immer wurde auf Papyrus oder Pergament geschrieben, sondern auf einzelnen Tontafeln. Alle Toledots weisen ein Muster auf. So nennen sie zuerst den Namen des Vaters und erzählen die Abhandlung der Nachkommen. Im Bibelabschnitt ist Jakob der Vater und die Erzählung handelt von Josef, Juda und so weiter. Amalek ist ein Nachkommen Esaus. Erst später war das Volk, das aus Amalek entstand, böse. Seine Bosheit zeigte es in Rephidim, als es hinterrücks das Volk Israel angriff. Doch Amalek ist nicht zu besiegen, denn Krieg hat Jehova wieder Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Das kann man nachlesen, 1. Mose 17, Vers 16, und vielleicht kann man es vergleichen mit Psalm 14, Vers 3. Dort steht ja, dass jeder Mensch böse ist. Josef war Rahels erstgeborene Sohn, aber er war nicht der erstgeborene Jakobs. Dennoch erhielt er das Erstgeburtsrecht und damit das doppelte Erbteil. Das sehen wir in der Landzuweisung. Es waren die zwei Söhne Josefs, die jeweils ein Erbteil erhielten. Auch der Herr Jesus ist nicht der Erstgeborene, aber er erhielt die Stellung der Erstgeburt. In der Bibel geht es oft nicht um eine chronologische Abhandlung, so auch in 1. Mose. Zuerst werden in 1. Mose 35 alle Söhne aufgezählt, aber später in 1. Mose 37, Vers 10, wo uns der Traum von Josef erzählt wird, war Benjamin noch nicht geboren. Denn bei der Geburt Benjamins starb Rahel. Doch in 1. Mose 37, Vers 10 war von ihr als Mutter, die lebte, die Rede. Die Träume, die Josef hatte, gaben ihm später in der Gefangenschaft Ägyptens Zuversicht. Denn dadurch wusste er, dass seine Brüder zu ihm kommen werden. Josef erzählte seine Träume weiter. Das brachte ihn in eine unbeliebte Lage, obwohl er damit nichts Unrechtes getan hatte. Auch der Herr Jesus hat immer die Wahrheit gesagt. Noch wollten sie ihn töten. Menschlich gesprochen wäre es für Josef besser gewesen, wenn er seine Träume nicht erzählt hätte. So wie auch Simson, der sein Geheimnis besser auch nicht weitergesagt hätte. Richter 16, Vers 20. Auch wir müssen nicht alles weitersagen, sondern unsere Worte weise wählen, die wir weitersagen. Der Vater bewahrte die Worte Josef in seinem Herzen. aber die Brüder waren eifersüchtig. Obwohl die Brüder Josefs die Träume hassten, mussten sie sich doch vor Josef verbeugen. Die Brüder Josefs waren verantwortlich, dass Josef nach Ägypten verschleppt und versklavt wurde. Doch dadurch war für sie irdische Rettung möglich. So hatte Israel den Herrn Jesus gekreuzigt, aber dadurch wurde das ewige Heil für alle möglich. Die Welt muss erkennen, dass Israel das Haupt aller Nationen ist. Vorher ist kein Friede möglich. Wenn Israel nicht den wahren Josef anerkennt, so kommt es nie in die Stellung ihrer Verheißung. So, das war's von mir, von der Zusammenfassung. Vielleicht habt ihr noch weitere Punkte oder auch Korrekturen. Und vielleicht, wenn ich noch eine Frage stellen darf, warum musste eigentlich der Josef die Brüder suchen? Er war ja in Sichem, dort sollten sie ja ihre Herde weiden. Warum zogen eigentlich diese Brüder fort von dort, wo sie hingehen sollten? Waren sie ungehorsam?
Ich versuche mal zu antworten. In Sichem ist ja was geschehen, das wissen wir ja. Und jetzt weiden da die Brüder die Schafe des Vaters und damit melden sie ihren Besitzanspruch an. Das ist ihr Gebiet. Ja, Sichemiter sind alle umgebracht worden und jetzt kommen sie und sagen, pass auf, hier sind wir.
Ich muss doch noch eine vorausschauende Deutung kommen mir in den Sinn. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Josef als Vorbild für den Herrn Jesus. Der Jesus sucht seine Brüder und seine Brüder bringen ihn um. Jesus hat, kam mit der Seinige, aber die Seinige nahm ihn nicht an. Dieser Gedanke ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Vielleicht noch was anderes. Der Vers 9 ist ja ein Traum, wo eine Figur oder ein Bild zu sehen ist. Siehe, noch einen Traum habe ich gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir dieses Bild aus dem ersten Buch Mose bis zum Ende der Worte des Gottes im Sinne behalten, als ein Symbol für Israel. Dann lesen wir nämlich in Offenbarung 12, Kapitel 12, Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel. Ein Weib begleitet mit der Sonne. Und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Die katholische Kirche hat das mit der Maria gleichgesetzt. Aber wenn wir dann 1. Mose 37, Vers 9 lesen, wissen wir, dass das kein Bild für Maria ist, sondern für Israel. Ich denke, das ist wichtig, das zu wissen.
Man sieht auch einen Weg in Kapitel 37. Er kam ja von Hebron, der Gemeinschaft mit dem Vater. Da kam er her. Und der Herr Jesus kam in das Seinige, Johannes 1. Er kam in das Seinige. Und was ihnen zugeteilt war, das war letztendlich auch Sichem bekommen sie auch, werden sie auch bekommen. Aber sie haben den zugeteilten Ort hier verlassen. Wohin sind sie gegangen? Zu Doppelbrunnen. Dotan. Sie sind nach Dotan, Doppelbrunnen gegangen. Und wenn man das Land der Verheißung verlässt, im eigenen Willen, dann kommt man immer unter Gesetz. Das Volk Israel war gesegnet von Gott. Er wollte ihnen die 10 Gebote nie im Leben geben, wollte er nicht geben. Aber die 10 Gebote haben sie herausgefordert, sie haben sie bekommen. Und was hat es hervorgebracht? Wer ist für das und wegen dem Gesetz gestorben? Der wahre Josef. Der wahre Josef wurde da in Dotan, da steht ja alles in Jeremia 2, dieser Vorgang. In Jeremia 2 sehen wir, da wurde er in den Born lebendigen Wassers geworfen. Wurde in den Born lebendigen Wassers geworfen. Und der Josef, er war eben rein erbtechnisch der Erstgeborene. Erbtechnisch. Nicht in der Geburtsreihenfolge, aber er war der Sohn der Frau von Jakob, von Rahel. Das war er. Und was er im Traum erhalten hat und das seinen Brüdern weitergesagt hatte, das musste er ihnen gar nicht sagen. Das wussten sie schon. Das ist wie jemandem, dem man das Evangelium sagt. Man muss gar nicht meinen, dass wenn wir jemandem das Evangelium sagen, dass wir ihm etwas völlig Neues sagen. Die wissen das auch, dass sie verloren sind. Jeder weiß das. Niemand, der das nicht weiß. Aber sie können denjenigen, der ihnen die Botschaft bringt, hassen. Und das haben die Brüder gemacht. Sie hassten ihn zu Tode. Und dann hat er es zweimal gesagt, in zwei Varianten, ja, in zwei Varianten. Und das wollten sie nicht verstehen. Sie hassten ihn, der wirklich das Leben ist, zu Tode. Erfüllt hat sich das alles natürlich dann im Herrn Jesus Christus.
Nochmals was zu Sichem, Vers 12, und seine Brüder gingen hin, um die Herde ihres Vaters zu weiden, zu Sichem. Und Israel sprach zu Josef, weiden nicht deine Brüder, zu Sichem, komm, lass ich dich zu ihnen senden. Es ist aber auch ein Gedanke gelesen, ja eben zu Sichem, dort haben sie ja die Götzen vergraben, oder? Die Götzen haben sie in Sichem vergraben und eben der Vater sendet seinen Sohn nach Sichem, eben wo der Herr Jesus gekommen ist, oder? Haben sie Götzen gehabt? Nein, sie haben auch keine Götzen mehr gehabt als in Israel, als der Jesus gekommen ist. Klar, sie haben das Wort verändert oder zugetan, oder? Aber das war auch noch interessant, dieser Gedanke, oder? Nach Sichem, aber sie sind ja gar nicht in Sichem, oder? Die Brüder.
Mir ist doch so aufgefallen, wenn wir die zeitliche Schiene ein bisschen betrachten, da hat man ja gelernt, dass dieser Traum zu Josef kam, als seine Mutter noch gelebt hat. Und dann lesen wir plötzlich, und Israel sprach zu Josef und so weiter, komm, dass ich dich zu ihnen sende. Das ist eine ganz erhebliche Zeit. Also es steht zwar jetzt alles dicht gedrängt zusammen, dass die Brüder eifersüchtig sind, dass die Brüder Herde des Vaters weiden, aber ich meine, dass zwischen den beiden Ereignissen ziemlich lange Zeit verstrichen ist. Die andere Möglichkeit wäre, dass Josef so früh nach Ägypten geführt wurde. Das ist zum Beispiel was wir in Kapitel 35 gelesen haben, danach kam mit dem Tod der Mutter Josefs. Aber ich glaube das eher nicht. Ich denke, das ist eher dann einfach eine unbestimmte Zeit dazwischen.
Also ich meinte eben später in Ägypten, als der Josef seine Brüder sah, außer Benjamin, der ja zu Hause blieb, da haben wir ja den Hinweis auch, dass der Josef ja diesen Benjamin schon mal gesehen hatte, als er ganz klein war. Also das spricht eigentlich schon für die These, dass hier eine Zeitspanne dazwischen liegt. Also mindestens die Geburt Benjamins, der Josef sicher erlebt hat und auch sicher den Tod seiner Mutter.
Und wir haben im Vers 9 gesehen, wo wir begonnen haben, dass er den zweiten Traum ihnen gesagt hat. Und der ging dann noch weiter, wie der erste Traum, der war dann wirklich allumfassend. Und umso größer wurde der Hass der Brüder. Umso größer wurde der Hass der Brüder auf denjenigen, der das Erstgeburtsrecht hatte. Das hat Josef eindeutig. Und es war ihnen klar, so wie man das auch in den Evangelien sieht, schon ganz am Anfang war klar, sie wollten den Erstgeborenen töten. Und sie haben das erst am Schluss der Evangelien, sieht man das. Aber er kam, er besuchte sie, um zu segnen. Sie hassten ihn, um ihn zu töten. Das sieht man ab Vers 9 von Kapitel 37. Und sie mussten auf die Gelegenheit warten. Es musste eine gewisse Distanz sein zwischen ihrem Vater. Und dann kamen sie überein, als sie ihn dann sahen, kamen sie überein, jetzt ist der Zeitpunkt da. Aber dann sieht man, dass selbst solche, die nicht das eben beste Zeugnis hatte, ein Ruben, doch umkehren konnten, in gewissem Grad. Und so wird auch der Überrest Israels, es wird ein ganz kleiner Teil sein, vielleicht 10% der Israeliten dann, keine Ahnung, aber es wird sehr, sehr wenig sein. Die sind nicht besser wie die anderen von Natur. Wir sind auch nicht besser wie irgendein Mensch, wie ein Putin oder ein Hitler. Wir sind nicht besser von Natur, aber wir sind zum Glauben gekommen. Da sieht man dann auch bei dem Ruben. Der Ruben, da sieht man einen Anfang davon, dass er dann, wir haben das auch in den Evangelien, gewisse, die sich öffentlich auf die Seite des Herrn Jesu gestellt haben.
Und nicht nur vom einfachen Volk, sondern auch von den Ratsherren und von den Pharisäern. Also das gab überall, gab es einen Überrest. Wir lesen ja sogar eine Zahl. 2/3 wird umkommen. Das ist in Zacharja, ich glaube, 13 oder 14. Und der andere, der wird ganz Israel, was dann ganz Israel dann darstellt, wird gerettet werden.
Man sieht natürlich dann auch äußerlich, dass die Brüder, also diese sind ja dann 10, der Benjamin ja kaum dabei gewesen war, das war ja noch ein Baby, dass diese 10 Älteren gekommen sind, zuerst mal nach Sichem. Und ich kann mir vorstellen, dass sie schauten, was ist geschehen in Sichem, denn sie haben das im Prinzip durch Mord und Totschlag erobert. Und das wird aber auch dann so sein, anfangs des tausendjährigen Reiches. Israel wird ganz Israel erobern. Und das geht nicht über Friedensverhandlungen. Das wird nicht über Friedensverhandlungen gehen. Das wird dann gehen mit Schwert, mit Schwertern. Und so sind sie nach Sichem gegangen und dann weiter nach Dothan.
In Matthäus 21, Vers 37 sehen wir ja auch, wie sie den Herrn umgegangen sind. Eben ist das ein Gleichnis vom Weinberg, oder? Das Gleichnis vom Weinberg heißt es. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohne scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Ja, eben ganz klar wieder auf ihn, eben so sind wie die Brüder da, so sind die Juden beim Herrn Jesus, so.
Vielleicht noch eine Stelle aus Matthäus, Kapitel 27, Vers 1. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle hohen Priester und Ältesten des Volkes Rat, wieder Jesum, um ihn zum Tode zu bringen. Jetzt mal ganz rein praktisch von der Geschichte. Ab Vers 15, wo ein Mann ihn findet und fragt, was er sucht, und dann nach seinen Brüdern fragt. Und er wusste Bescheid anscheinend. Und der Mann sagte, sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan ziehen. Ich finde den Punkt bemerkenswert, wie gut auch damals schon die Leute informiert waren, was da vor sich ging. Also da waren die im Lande, um zu weiden, aber da war immer jemand, der sie im Auge hatte und Auskunft geben konnte. Es war also kein menschenleeres Land, sondern ja, besiedelt. Und die Menschen wussten, was vor sich ging.
Geschichtlich ist Dothan natürlich dann etwas, was wir später in Jesaja sehen. In Jesaja sehen wir, dass Gott drei Länder vor Augen hat. Ägypten, Syrien, Israel. Und Dothan ist auf der Hauptstrecke, also die Hauptverbindungsader zwischen Syrien, Israel, Ägypten. Und da sind sie schon prophetisch an dem Ort, wo wir eine Hauptverbindungslinie haben, dann zwischen diesen Ländern. Und genau das ist ja dann hier passiert. Hier in der OTAN kommen Händler. Und dann geht die Geschichte dann weiter durch diese Händler Richtung Ägypten.
Ist das die Straße der Könige?
Bei diesem Mann, der eben alles sieht oder gesehen hat, vielleicht kann man ja auch eine Anwendung machen. Es ist wie der Heilige Geist, der alles erforscht. Und ich denke da an Psalm 139, wo wir eben sehen, dass überall sieht Gott uns und er sieht auch in unsere Herzen. Bei allen Menschen ist das so. Und der Gottesfürchtige weiß darum. Aber der Gottlose, der sagt, ja, es gibt keinen Gott. Er wird es nicht sehen. Das ist jetzt Psalm 10 und eben dieser Psalm 139. Da ist derjenige, der weiß, dass Gott alles sieht und die Herzen erforscht. Und er wünscht auch, dass wir auf seinem Wege geleitet werden, auf dem rechten Wege. So am Ende des Psalms 139. Also wir müssen nicht meinen, dass unser Wandeln unbeobachtet ist, dass da immer jemand ist, der uns sieht und uns eben auf den rechten Weg zurückführt, so wie das Psalm 139 zum Ausdruck bringt. Da haben wir ja auch ein Lied, das letzte im Grünen.
Der Herr Jesus ist ja gekommen, zu suchen, was verloren ist, oder? Und dann eben waren sie ja nicht in Sichem, eben dann sind die Brüder, oder? Die sind dann eben weiter, die waren ja eben ungehorsam weitergezogen, eben nach diesen zwei Brunnen, oder? Dort haben eben die zwei Zisternen, aber dort war ja gar kein Wasser, sie haben ihn ja nur in den Brunnen, glaube ich, geworfen, ich weiß es nicht. Aber eben, es hat ja gar kein Wasser, die sind irgendwo hingezogen, wo es kein Wasser hat, oder? Mit den Schafen. Und im Johannes 4 steht auch noch eine interessante Stelle, in Johannes 4, Vers 5. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Felde, welches Jakob seinem Sohne Josef gab. Das steht auch nur hier. Ich glaube, das steht im Alten Testament gar nicht, oder? Das ist eben darum auch so interessant. Der Jesus kam nach Sichar, eben bei der nahe bei dem Feld, welches Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber da selbst eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich also an die Quelle nieder. Und dann kommt ja das mit der Frau, Samariterin, oder so schön, oder? Und man sieht auch, wer die wahre Quelle der Wasser des Lebens ist dann, oder? Wunderbar.
Ist dann später nicht auch Ephraim dort quasi gewesen, hat nicht diesen Teil, zu dem auch Sichem gehört, zum Erbteil bekommen? Ich meine, das ist so.
Dann im Verlauf sehen eben wir das Schöne bei Ruben, von dem man sonst nicht immer so Gutes hört, bekanntlich. Er wollte heimlich, hat er sich gedacht, den Josef dann befreien und zum Vater zurückbringen. Und da sieht man eben, wie etwas Gutes in ihm sich gebildet hat. Und er hat Mitleid mit seinem Bruder, der ja der Höchste war. Josef war der Höchste unter diesen 10. Aber er hatte im Sinn, ihn zum Vater zurückzubringen.
Ja, und er hat es dann auch später, als sie dann nach Ägypten ziehen mussten, um Getreide zu holen, seinen Brüdern gesagt, im Kapitel 42, Vers 22. Und Ruben antwortete ihnen und sprach: Habe ich nicht zu euch gesprochen und gesagt, versündiget euch nicht an dem Knaben, aber ihr hörtet nicht, und siehe, sein Blut wird auch gefordert. Ja. Gut, er ist nicht getötet worden, aber er ist verkauft worden. Oder wir wollen noch mal abwarten. Der ist dann weggegangen, der Ruben. Der war dann, glaube ich, nicht dabei. Da kommen wir noch dazu.
Und in der Vorsehung Gottes war dieser Brunnen trocken. Also das, was Gegenteil von dem, was wir heute Morgen im Psalm 69, Vers 1 gelesen haben. Der Herr Jesus, er war im Tode. Er war in dieser Taufe. Die Taufe in den Evangelien ist ja auch ein Hinweis auf den Tod des Herrn Jesus. Aber der Brunnen steht auch in Jeremia 2, trockener Brunnen. Wir haben gesehen, der Brunnen in Dothan, Gottes Vorsehung war, jetzt war er trocken. Dieser Doppelbrunnen, der ja ganz wichtig war auf der Handelsstraße, natürlich, für die Tiere, für die Handelstiere, war trocken. Das hat Gott so geführt. Und der Josef, die Brüder hätten ihn am liebsten in einen Brunnen mit Wasser geworfen, denn sie wollten ihn töten, dann wäre er gestorben, aber er war trocken.
Ja, doch hier in Vers 23 lesen wir: Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den langen Leibrock, den er anhatte. Und wir wissen ja auch, dass der Herr Jesus, als er dann gekreuzigt wurde, dass er seine Kleider eingebüßt hatte und sie das losgeworfen haben über das Untergewand. Matthäus 27, 28. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um. Ich glaube, da gibt es noch mehr Stellen. Ich habe die jetzt aber gerade nicht.
Lese noch im Sinn gekommen aus Jeremia 2, Vers 11 in der Mitte. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetzet euch darüber, ihr Himmel, und schaudert. Starret sehr, spricht Jehova, denn zwiefach Böses hat mein Volk begangen. Mich, dem Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser haben, oder? Israel.
Geschichtlich sieht man dann auch ab Vers 25, dass diese Händler, war Händler, eine Händlergruppe, diese Händlergruppe eine Vermischung war, und zwar zwischen Söhnen der Hagar, also das ist die Frau, denken wir zurück an Kapitel 16, 1. Mose 16, eine Vermischung mit Söhnen der Hagar, also, und eine Vermischung mit der Frau Keturas, eine Frau Abrahams nach dem Tode Saras, sehr wahrscheinlich. Und da kamen dann diese Midianiter her. Und die haben sich offensichtlich, also mindestens habe ich den Eindruck, vermischt miteinander, sie treten irgendwie zusammen auf.
Wegen Ruben noch. Irgendwie war ja der Jakob bis eigentlich ganz am Schluss in Unklarheit, dass der Josef noch lebte. Also dieser Ruben, irgendwo hat er ja dann doch nicht die Sache aufgelöst bei seinem Vater. Irgendwo war das doch eine Verschwörung bis eben kurz zuvor, als der Jakob dann nach Ägypten ging. Also das war ja eine lange Zeit, wo dieser Vater in Unwissenheit gelassen wurde. Und auch Ruben hatte da nichts aufgelöst und gesagt. Das ist irgendwie vielleicht unter diesen guten Taten, die er vorhatte, ein bisschen ein Wermutstropfen.
Wenn wir den Text weiterlesen, erkennen wir, dass er weg war eine Zeit lang, der Ruben. Das heißt, er konnte es gar nicht wissen, was dann der Judah vorgeschlagen hatte, mich zu verkaufen. Wahrscheinlich hat er auch nichts von dem Geld bekommen. Das haben die anderen unter sich geteilt, die Neune. Die Ruben hat nichts bekommen. Ja, so ist es dann eben.
Und es zeigt dann bei Ruben, er wird, wie man das auch sonst zum Beispiel Zacharia sieht, seine Kleider zerreißen. Er macht sich mitschuldig. Er anerkennt seine Schuld. Jetzt sieht er, meine vielleicht gute Absicht hat gar nichts gebracht. Er ist nicht mehr da. Und jetzt sieht man, er zerreißt sein Herz, kann man sagen. Er zerreißt seine Kleider. Und das wird bei Israel dann auch kommen. Und wir haben unsere Kleider bereits zerrissen bei der Bekehrung, als wir sahen, ja, wir haben den Herrn Jesus gekreuzigt, wir haben ihn getötet, wir haben ihn ermordet. Und dadurch haben wir im Bilde unsere Kleider zerrissen. Und man muss das vielleicht auch manchmal mit Nachsicht sehen, wenn jemand so äußerliche Handlungen macht, das ist jetzt uns so vielleicht nicht gegeben, weil wir hier in dieser Gegend wohnen, aber es kann auch andere Gegenden sein, wo man mehr äußerlich etwas zeigt, wie das, was wir innerlich durchgemacht haben bei der Bekehrung. Die Bekehrung ist kein schönes Ereignis.
Ich möchte daran erinnern, dass es immer noch Sitte ist, dass so Trauernde auch schwarz tragen. Also eine trauernde Witwe bis zu einem Jahr früher hat die schwarz getragen. Oder wenn dann die Eltern gestorben sind. Ja, ich weiß es noch, meine Eltern haben das auch eine Zeit lang gemacht. Da ist dann natürlich schon eine ganz ernste Stimmung gewesen. Und ich denke, das ist ein gutes Vorbild, dass man sowas einfach weiß. Und eben, die einen machen es so, die anderen so, aber alle Menschen machen was.
dann erleben wir hier in dieser Geschichte das, was Jakob sein ganzes Leben praktiziert hat. Jakob war ein Betrüger. Und Betrüger werden immer betrogen. Und ganz dramatisch ist, wenn man von den eigenen Söhnen betrogen wird. Und das musste er auch noch durchmachen. Er musste sehen, an mir, in meinem Fleische, und aus meinem Fleische, kann man jetzt wieder ergänzen vielleicht, da kommt gar nichts Gutes.
Hat mal jemand gesagt, zu allem fähig und zu nichts zu gebrauchen?
Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich den Spruch das erste Mal hörte. Das war, als Elisabeth und ich getauft wurden in Winterthur. Da war ein Bruder, ein österreichischer Bruder dabei. Per Zufall. Und der hat uns diesen Spruch gebracht. Der hat dann später Bücher geschrieben. Er tritt immer noch öffentlich auf.
Ein besonders heftig ist ja dann, vielleicht kommen wir auch nächstes Mal noch dazu, dass sie dann ihn in die Grube einsperren, die Zisterne, und dann gemütlich vor sich hin essen und das sich gut gehen lassen. Also das ist schon ziemlich abgehärtet. Das kann man nicht anders sagen.
Wolfgang, die haben ihm Brot gebrochen. Das sind all die Bilder. Sie haben ihn getötet und jetzt gedenken sie seiner. Und was wir machen, wir brechen dem das Brot im Gedächtnis an den Tod des Herrn Jesu. Es ist dasselbe, was wir tun, aber mit ganz anderen inneren Vorzeichen. Und wie sieht man halt oft auch in den Psalmen und auch hier natürlich im ersten Buch Mose, äußerlich dasselbe und innerlich katastrophal. Aber wir können sicher sein, Israel wird das alles noch richtig machen, sieht man dann in den Propheten, aber erst, wenn sie ihn sehen, den sie durchstochen haben. Erst dann wird ihnen der trockene Brunnen zu einem Quell des Lebens. 13,1, Sacharja.
Dann fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 30. Kommen. Rückgriffe gehen immer. Wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch immer wieder beten dürfen für die Menschen, die wir kennen, die noch nicht errettet sind, auch in unseren Familien. Und wir bitten dich auch ganz besonders für das Volk Israel. Schenk doch, dass noch viele jetzt schon erkennen, dass du für sie gestorben bist. Dass sie das erkennen und bekennen, dass er auch für sie gestorben ist. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir sie so dir hinlegen dürfen. Und danken dir noch einmal, dass wir so zusammenkommen durften, um deinen Tod zu verkündigen, dich anzubeten und aus deinem Wort zu lesen und uns auszutauschen über das Herrliche, das du uns gegeben hast, dein Wort. Amen.
Amen.
Dann wünschen wir euch einmal mehr einen guten Mittag, Mahlzeit und einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss,
tschüss miteinander.
Tschüss. Schönen
Sonntag.
Bis Donnerstag.